Ja, herzlich willkommen zum Freifunkradio im Juli 2020. Die Sendung wird jetzt aufgezeichnet und aber erst am 14. Juli im Radio in Berlin auf 88,4 und in Potsdam auf 90,x Megahertz ausgestrahlt. Wir haben heute einige Gäste wieder in unserer Runde. Zum einen ist Elektra mit dabei als Co-Moderatorin und wir haben Bea eingeladen, unsere Anwältin, die sich mit den aktuellen File-Sharing-Urteilen auseinandergesetzt hat. Dabei ist auch Monique und noch ein paar andere, von denen ich jetzt gerade nicht weiß, wie viel sie sprechen möchten in der Sendung. Hallo.
Hi.
Ahoi.
Hallo.
Ja, in dieser Sendung möchten wir uns mit den aktuellen Urteilen zu File-Sharing beschäftigen. Da geht es um speziell um zwei Urteile, die Freifunker betreffen, und Bea hat uns da vor Gericht vertreten. Aber vielleicht fangen wir einfach ein bisschen weiter vorn an. Warum haben wir als Freifunker überhaupt diese Probleme jetzt? Wie kam es dazu? Warum nutzen wir VPN? Früher ging es da auch ohne, oder Monique?
Ja, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, genau. Als der Freifunk gegründet wurde, gab es ja, also so 2000 war das, 2001, da gab es total wenig Internet mit wenig Bandbreite. Und wir haben dann begonnen, uns ein Selbsthilfenetz zu bauen, um einfach frei kommunizieren zu können und Informationen im lokalen Netz zu teilen und die paar vorhandenen Internetanschlüsse, die es da so gab, gemeinschaftlich zu nutzen oder eben das Internet auch dorthin zu bringen, wo es keins gab. Wir entschieden uns dementsprechend für WLAN-Technologie, weil die einfach günstig war, und haben eben gesagt, wir bauen ein offenes Mesh-Netz, wo wir dann den Internet-Traffic eben auch entsprechend distribuieren können. Die Knotenbetreiber haben gelernt, wie man Router einrichtet und betreibt. Und wir haben damals aus Resilienzgründen, das war so das ein Designprinzip, dezentral und selbstorganisiert die ganze Sache zu betreiben. Und der Internetzugang, der wurde dann einfach von dort ins Netz eingespeist, wo es welchen gab. Und genau da wurde der Traffic auch ausgeleitet. Und nur wer es für nötig hielt, hat sich seinen VPN am lokalen Router eingerichtet, haben aber wenige gemacht.
War eigentlich auch bis, ich weiß nicht, kann mich erinnern, bis so 2008, 2009 war das eigentlich gar kein Thema, zumindest in meiner lokalen Freifunk-Community überhaupt ein VPN zu benutzen. Außer um sich vielleicht mit anderen Communities zu verbinden oder anderen Teilen.
Genau, also das lief auch super. Freifunk ist gewachsen, es gab in Leipzig ein Riesennetz, in Berlin ein Netz. Die Leute haben sich verbunden und eben dort geteilt ihren Internetanschluss. So lange, bis eben Urheberrechtsanwälte auf die Idee kamen, bei File-Sharing Abmahnungen an Privatpersonen zu verschicken. Dann gab es auch dieses berühmte BGH-Urteil, Sommer deines Lebens, an dem sich dann alle Fälle orientierten in der Folge. Und es waren dann eben auch Freifunker davon betroffen, die selbst überhaupt gar kein File-Sharing gemacht haben, aber für alle Nutzerinnen natürlich ihres Zugangs dann plötzlich haften sollten. Obwohl auch damals schon im Telemediengesetz die Haftung für Dritte, also von dem der Zugang anbietet, sogenannte Access Provider, von der Haftung für die Dritten, für die Nutzer dieser Netze, privilegiert waren. Sonst würde ja die Telekom auch für jeden ihrer Kunden, die WLAN benutzen, haften. Aber das Haftungsprivileg wurde in diesem Urteil extrem eng ausgelegt und hat sich dann also nur auf bei der BNetzA registrierte, Bundesnetzagentur registrierte ISPs, die gewerblich handelten, bezogen. So, und dann haben natürlich viele Freifunkers und auch andere WLAN-Betreiber, Cafés und öffentliche Einrichtungen und so weiter, Angst bekommen vor diesen Abmahnungen, denn die Summen, da kann Bea bestimmt später noch was dazu sagen, sind einfach extrem hoch, um die es da geht, die Streitwerte. Und dann haben die eben ihre Zugänge geschlossen, und das war so der, ja, da hat Freifunk so einen richtigen Knick erlebt, weil die Leute Angst hatten. So, und dann, weil das natürlich kein Zustand war, hat der Förderverein Freie Netzwerke in Zusammenarbeit mit Aktivisten dann die Freedom Fighter Box herausgebracht. Die hatten Internettunnel nach Schweden gehabt und da kam dann der VPN also das erste Mal ins Spiel. Ja, also das haben wir dann erklärt. Hier, wir tunneln den Traffic einfach nach, den Internet-Traffic leiten wir einfach nach Schweden aus. Und das ging auch super, denn das Störerhaftungsproblem ist ein rein deutsches Phänomen. Das gibt es in anderen Ländern nicht, diese Art von Haftung, die da ins Spiel kam. Und so wurde das dann von vielen Communities auch adaptiert und wir tunnelten dann in diverse europäische Länder. Ja, also Schweden, Niederlande, ich weiß, Kroatien war, glaube ich, auch dabei.
Slowenien, ja.
Also Slowenien, genau. Also ja, das so. Und dann ging es erstmal so ganz gut. So, und wie kam es denn nun zu diesem deutschen zentralen VPN? Vielleicht das noch kurz erzählt. Also es war ja nun, diese VPN zu nutzen, das ist ja völlig legal, ne? Nur wurde diese Lösung von ein paar Institutionen, die uns einerseits fördern wollten, andererseits für shady angesehen, ja, weil wir den Internet-Traffic ausleiten ins Ausland. Und weil wir aber dann ein großes Forschungsnetz bauen wollten, nämlich den Berlin Backbone, um die Möglichkeiten für Medienangebote in so einem Freifunknetz auszuloten, meldete sich der Förderverein bei der B-Netz als Provider an und war somit dann also ein gemeldeter ISP, Internet Service Provider, und installierte einen zentralen VPN in Deutschland, den ersten, den die Freifunker dann in Berlin benutzten und später auch darüber hinaus. Und die Lösung wurde dann auf dem Kongress diskutiert und von anderen Communities aufgegriffen und später unglücklicherweise sogar noch fest in die Firmware verbacken, um die Konfiguration für Knotenbetreiber wieder zu vereinfachen. So war dann Freifunks VPN-Lösung lange Zeit die einzige einfache Möglichkeit für Nicht-ISPs, WLAN ohne Angst vor Abmahnung anzubieten. Das führte dann wiederum zu einem starken Wachstum von Freifunk und zur Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen und Verwaltungen. Und viele Freifunker, die zu der Zeit dazukommen, kennen eben Freifunk nur mit dem VPN, mit dieser VPN-Lösung. Tatsächlich haben wir aber, als wir das so gemacht haben, natürlich bestimmte Prinzipien des Freifunknetzes aufgegeben, nämlich die Dezentralität des Netzes, denn es gibt ja nun zentrale Infrastruktur, die betrieben werden muss, und auch die Autonomie des Knotenbetreibers haben wir dem Schutz desjenigen eben untergeordnet. Wir haben also dann die Kosten für die zentrale Infrastruktur und die Aufwände, diese zu betreiben, aus der Not heraus hingenommen, hatten aber immer das Ziel, Rechtssicherheit ohne diese Komplexität zu erreichen. Wir stritten vor Gericht mit BEAS-Unterstützung für Freifunkers, die kein VPN benutzt haben. Wir brachten uns als Experten in Ausschüsse ein, um eine klare Formulierung des Gesetzestextes des TMGs hinzubekommen. Und wir dachten, wir hätten das Ziel erreicht mit der nicht zweiten, sondern mit der dritten Telemediengesetzesnovelle. Ja, bis jetzt diese aktuellen Fälle bekannt wurden.
Ja, danke Monique. Da kommt jetzt Bea, glaube ich, ein bisschen ins Spiel. Bea hatte schon auf dem vorletzten Kongress, glaube ich, einen Vortrag zu dem Thema gehalten. Als es schon langsam anfing, dass Richter und vor allem auch die Gegenseite immer detaillierter wissen wollte, wer denn jetzt Täter an der Stelle ist. Oder wer der Urheberrechtsverletzer hätte sein können, wenn man behauptet, man sei es selbst nicht gewesen. Aber da kann uns Bia bestimmt ein bisschen mehr erzählen.
Ja, das kann ich. Und zwar sind ja diese Fälle ein bisschen größer und komplexer. Und wahrscheinlich werde ich durch einzelne Fragen von euch nochmal so ein paar Schlaglichter geben. Aber was mir wichtig ist, ist erstmal die Idee, die hinter dieser Störerhaftung hing. Störerhaftung ist ein Konstrukt, ein juristisches, was halt dazu da ist, dass Menschen oder Institutionen oder Organisationen etc., die eine bestimmte Gefahrenquelle aufmachen, also so ein KW ist zum Beispiel eine Gefahrenquelle. Oder ein kaputter Baum auf dem Grundstück, der jederzeit umkippen kann, ist eine Gefahrenquelle. Und diese Störerhaftung ist im Zivilrecht dafür da, dass diejenigen sich um diese Gefahrenquellen kümmern. Also das hatten wir vorher schon im Zivilrecht und werden es auch noch weiter haben, weil wir das für andere Rechtsgebiete brauchen. Und die Frage war schon immer, und die war schon immer sehr, sehr streitig unter Juristen, ob überhaupt die Störerhaftung für Diensteanbieter angewandt werden kann. Also hier dann jetzt konkret die Vermittler des Zugangs ins Internet, ob die dadurch eine Gefahrenquelle produzierten und eben die Verantwortung dafür tragen, was Dritte über ihren Anschluss tun. Also kann überhaupt ein Kommunikationsmittel eine Gefahrenquelle sein? Die meisten Urteile, die das bejahen, haben das im Kern nicht diskutiert. Also überhaupt die sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Störerhaftung in Bezug aufs Telemediengesetz überhaupt funktionieren könnte. Die Juristen, die sich damit auseinandergesetzt haben, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es wirklich eine schwierige Angelegenheit ist. Und der Gesetzgeber hat es auch nie gewollt. Im Telemediengesetz gab es diese Störerhaftung nie. Es wurde immer in Analogie zu 1004 Bürgerliches Gesetzbuch konstruiert und war auch vor allem im Schrifttum sehr umstritten. Nach der Novellierung 2017 des Telemediengesetzes hat dann auch die Literatur geschrieben, dass diese Gesetzesänderung ja nur eine Klarstellung war. Und zwar eine Klarstellung, dass der Anschlussinhaber, der den Zugang Dritten im Internet ermöglicht, eben nie Störer war.
Du hast jetzt gerade das BGB erwähnt, 1004. Das sagt mir jetzt erstmal nichts.
Ja, also wenn ich irgendwelche Ansprüche geltend mache im Zivilrecht, dann muss ich mich auf etwas berufen. Und dazu konnte man nicht auf das Telemediengesetz sich beziehen und im Urhebergesetz stand es so auch nicht drin. Man musste über das Bürgerliche Gesetzbuch gehen. Also es soll halt einfach nur zeigen, dass es keine spezielle Urheberrechtsregelung war, Telemediengesetzregelung, sondern dass es eine allgemeine Regelung war, wo man halt tatsächlich gucken muss, ob das auf solchen Spezialgebiet Anwendung findet. Vielleicht um das nochmal zu erklären. Also wir haben allgemeine Gesetze, zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch ist ein allgemeines Gesetz und dann das Spezialgebiete wie eben die Telemedien oder Urheberrecht. Und wenn dort etwas geregelt ist oder nicht geregelt ist, also der Gesetzgeber regelt auch bewusst natürlich Sachen nicht, dann gilt der Spezialbereich. Also das war sozusagen eine Konstruktion überhaupt in diesem, also überhaupt für Anschlussinhaber eine Haftung bekommen. Aber diese Fälle, diese Abmahnfälle gegen private Anschlussinhaber sind voll mit solchen Konstruktionen. Ein Beispiel davon ist auch die Lizenzanalogie. Ja, im Wege der Lizenzanalogie von einer Privatperson drei-, vierstelligen Bereich Schadensersatz zu verlangen, ist halt eine Konstruktion. Also eine sehr, 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 sehr hilfreiche Konstruktion für diejenigen, also für die Rechteinhaber, diejenigen, die Schadensersatz geltend machen. Jedenfalls hatten wir dann 2017 im Herbst die Klarstellung, dass der Anschlussinhaber eben kein Störer ist. Dann wurde da jetzt noch 2018 drüber gestritten. Dann hat aber auch der BGH gesagt, die Störerhaftung ist in Ordnung, ist wahrscheinlich auch EU-rechtskonform, weil es eben diese Sperrungsmöglichkeiten gibt. Deshalb arbeitet damit.
Genau, diese Möglichkeit der Sperren wurde ja tatsächlich auch in der Gesetzesnovellierung mit verankert, oder?
Genau, weil nämlich Urheber nicht rechtlos gestellt werden dürfen, beziehungsweise die Rechteinhaber nicht rechtlos gestellt werden dürfen. Sie müssen irgendeine Möglichkeit haben, um ihr geistiges Eigentum über Internet zu schützen. Und sie haben die Möglichkeit, es über Sperrungen zu verlangen. Aber die dadurch entstehen, also der Anschlussinhaber oder auch irgendwelche Dritte müssen keine Rechtsanwaltskosten bezahlen. Also es entstehen nicht nochmal irgendwie Aufwendungsersatzkosten oder Schadensersatzkosten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so vor sich hin dümpelt. Also aus meiner Perspektive, das, was ich sehe, ist, dass sozusagen nach der alten umstrittenen Rechtslage weiter die Anschlussinhaber abgemahnt werden, jetzt nicht mehr auf Störer, sondern auf Täter.
Okay, also dir ist quasi kein Fall bekannt, wo eine Sperrung überhaupt angedroht worden ist oder so.
Genau, also richtig bekannt ist mir keiner. Ich weiß nur aus der Rechtsprechung, dass es halt Fälle gibt, wo es mal diskutiert wurde und vor allem, wo halt auch daraufhin verwiesen wurde, dass es eben diesen Anspruch gibt. Aber davon haben halt die Rechtsanwälte, die die Rechteinhaber vertreten, finanziell nichts. Wo ich halt wieder zu dem Punkt komme, dass es halt tatsächlich bei diesen ganzen Abmahnungen, die wir seit 2009 wegen Filesharing haben, nicht darum geht, Urheber tatsächlich davor zu schützen, dass sie weniger Geld bekommen, sondern dass es halt eine Gelddruckmaschine ist. Also dass halt wirklich viel, viel Geld hin und her bewegt wird und dass das das vorderste Ziel ist.
Ja, das waren ja auch Sachen, die schon bekannt waren oder die Runde gemacht haben, dass da eben große Kanzleien spezialisiert darauf sind, massenhaft Abmahnungen abzusenden und dann vermutlich erstmal auch auf diejenigen zu zählen, die dann aus Angst zahlen, aber gar nicht so richtig Gerichtsprozesse angestrebt haben.
Ja, darauf wird natürlich gebaut. Also so ein Gerichtsverfahren ist herausfordernd. Also auch wenn man versucht, das abzugeben an den Anwalt, ist es trotzdem immer wieder aufregend, wenn etwas vom Gericht kommt, wenn die Gegenseite etwas vorträgt oder wenn die mündliche Verhandlung stattfindet. Und vor allem auch in letzter Zeit, weil es verstärkt darum geht, dass der Anschlussinhaber in sein privates Umfeld hineingucken soll, sich mit den anderen Nutzern auseinandersetzen muss und sogar so tief reingehen soll, dass er mit ihnen zu diskutieren habe, auf ihre Rechner zu gucken habe. Also ist alles sehr umstritten, aber es gibt eben leider Richter, die diese Ansicht der Anwälte, der Rechteinhaber tatsächlich vertreten. Also dass man da als Anschlussinhaber einen anderen Täter suchen soll. Und das sind dann Rechtsstreitigkeiten, die ich nicht einmal einfach mehr irgendwie so von mir wegschieben kann, sondern das geht halt ins, also wenn man auf den Rechner gucken soll von jemand anderem, dann geht es halt in die Intimsphäre rein und das ist sehr nervenaufreibend, wenn man sich mit diesen Anforderungen da auseinandersetzen muss.
Und das sind jetzt quasi auch die beiden jüngsten Fälle, über die wir berichtet haben auf freifunkstattangst.de zum Beispiel, wo eben in die Ermittlungen in diese Richtung dann ging. Also ich habe jetzt Anführungsstriche gesetzt, die sieht man natürlich nicht.
Ja, also die beiden Fälle, die laufen ja auch noch. Einmal vom Amtsgericht Köln, wo meine Mandantin schon also sehr alt war und nie gelernt hat, mit dem Rechner umzugehen und den Anschluss für ihre Familie hat und die Gebäude so konstruiert sind, dass es halt notwendig ist, irgendwas extra nochmal zu nutzen, dass man von überher den Router erreichen kann. Und da hat der Sohn die Freifunk verwendet, weil das ja, also weil es halt widersprüchlich ist. Und also er hatte schon damit Erfahrung gehabt, weil er für in Nordrhein-Westfalen für Flüchtlingsunterkünfte Internet über die Freifunk-Firmware zur Verfügung gestellt hat. Da gibt es auch eine große Unterstützung also von denjenigen, mit denen er da zusammengearbeitet hat, für die alte Dame. Und mich hat halt wirklich erschüttert, dass in der mündlichen Verhandlung das sehr, sehr klar war, also dem Richter auch sehr klar war, ein junger Richter, ein junger Mann, der technisch sicherlich auch Ahnung hatte, also wenigstens so ein bisschen, dass für ihn es halt klar war, dass die alte Dame diese Urheberrechtsverletzung nicht begangen hat. Aber er von ihr erwartet, dass sie proaktiv einen Täter ausfindig macht. Also sie hat auch mit der Familie gesprochen, sie hat auch mit ihrem Sohn gesprochen und mit ihrem Mann. Und es kam aber nichts dabei raus. Das ist ja häufig der Fall, dass man natürlich nicht herausbekommt, wer jetzt im Internet das und das gemacht hat. Und also auch so, auch analog kommt es halt einfach häufig in der Familie, kann man nicht alles aufklären, auch außerhalb der Familie kann man nicht alles aufklären. Das ist ja eine Situation, mit der wir in der Gesellschaft halt grundsätzlich leben müssen.
Ja, und wir sind ja auch keine Ermittler oder Kommissare, die jetzt
Oh, danke, genau. Kommt auch noch dazu, wir sind überhaupt nicht ausgebildet. Also wir, als wenn wir das tatsächlich einschätzen könnten, ob uns jetzt der Mitbewohner anlügt oder nicht. Ja, also so, also auch technisch basiert sind die wenigsten, die dann halt wirklich den Rechner von jemand anderem durchsuchen können. Also davon mal abgesehen, dass man das nicht kann, dass wir die Ausbildung nicht haben, dass es halt natürlich Berufsgruppen gibt, die das können. Und wo auch der Gesetzgeber eine ganz klare Regelung gemacht hat, dass es halt keine Straftat ist und dass da eben keine Ermittlungsbehörden in den Bereichen tätig werden sollen, ist es auch wirklich ekelhaft, dass man so mit den Menschen umgehen muss, mit denen man zusammenlebt. Das sind ja da nicht irgendwelche Leute, sondern stehen mir ja sehr, sehr nahe. Das ist ja alles sowieso sehr konfliktträchtig und dann hauen die Richter da so rein und sagen, ja, aber warum haben Sie denn nicht noch weiter nachgeforscht? Warum haben Sie denn nicht gesagt, so, das glaube ich nicht oder warum kann ich nicht auf Ihren Rechner zu gucken oder so? Das ist, da ist eine Tastatur im Hintergrund. Ja, das ist ein großes Problem. Deshalb müssen wir uns mit dieser Rechtsprechung auseinandersetzen, weil ich einfach nicht.
Ja, Bea, abgesehen davon, dass du gesagt hast, das hat mich jetzt interessiert, dass es da sozusagen ja ekelhaft ist und so weiter, es geht doch eigentlich noch einen Schritt weiter. Das ist doch ein Eingriff in die Rechte der anderen. Das ist mir, wenn ich das sozusagen durchführen würde, selbst wenn ich es kann, was überhaupt nicht alle Freifunker können, ist das doch ein Eingriff in deren Privatsphäre und so weiter. Inwiefern verletzt es denn deren Rechte eigentlich?
Ja, das müsste eigentlich mal geprüft werden. Also wenn tatsächlich so eine Pflicht über diese ständige Rechtsprechung, also nicht vom Gesetzgeber, sowas darf eigentlich nur vom Gesetzgeber gemacht werden, wenn jetzt aber Richter es wollen, also dann ist es klassisches Richterrecht, was auch schon deshalb problematisch ist, weil wir ja nicht sehen, dass der Gesetzgeber hier eine Lücke gelassen hat, eine unabsichtliche Lücke, sondern der Gesetzgeber hat diese ganze Problematik gesehen, hat sich damals damit beschäftigt und hat das halt die Pflicht nicht geregelt, sondern sogar geregelt, dass halt Nachforschungspflichten nicht bestehen. Aber wenn schon, also wenn über das alles hinübergegangen wird, also beiseite geschoben wird, dann müssen sich diese Richter auch hinsetzen und herausarbeiten, was genau wird jetzt vom Anschlussinhaber erwartet und wie weit darf er nur gehen, weil, das ist genau das, was du sagst, natürlich dann die Rechte derjenigen betroffen sind, die diesen Anschluss mit nutzen. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass sie denken, dass wirklich jeder Einzelne in Deutschland seinen eigenen Internetanschluss haben können soll, weil sie nicht weiter denken. Also es gibt jetzt also auch auf Direktion, was wir immer wieder vortragen, taucht dann auch mal so ein Satz auf, ja, aber die technische Protokollierung der Tätigkeiten ist nicht notwendig. Aber dann halt die Frage, wie sollen denn die Anschlussinhaber diese ganzen Fragen beantworten können? Also sie müssen ja irgendwelche Daten von den Nutzern sammeln. Also selbst wenn sie es mit Bleistift und Papier machen, wie soll das aussehen? Also ja, und wie weit dürfen sie gehen und in welchen zeitlichen Abschnitten? Also sollen dann jetzt halt jede halbe Stunde protokolliert werden oder alle 10 Minuten? Oder ja, also weil die Uhrzeiten und die Tage sind ja total beliebig. Ich kann ja rückblicken, kann das ja jeden treffen. Ich habe sogar ein Verfahren, da hat mein Mandant 5 Jahre später von der Abmahnung Kenntnis bekommen. Und dann wirklich am Amtsgericht Charlottenburg sagt der Richter Bergholz, ja, aber ich will mindestens einen Namen haben von denjenigen, die da ihren Anschluss mitgenutzt haben. Und mein Mandant guckt mich an, meint so, wie soll ich jetzt irgendein von diesen Leuten, mit denen ich das Netz geteilt habe, soll ich jetzt einfach irgendeinen rauspieken, um hier aus der Geschichte rauszukommen? Das kann man nicht machen, das kann
Wenn
man
wir
niemandem
dann aber,
verlangen.
ja, und wenn wir das mal weiterdenken, also dein Mandant hätte jetzt zum Beispiel einen Namen verraten, dann hätten doch aber die Kläger wiederum nichts in der Hand, außer dass in einem anderen Verfahren ein Name genannt wurde. Also es gibt ja dann keine Protokolle, dass das wirklich passiert ist und dass der das gewesen ist dann.
Naja, die nehmen dann schon das Urteil und das Protokoll von der mündlichen Verhandlung und gehen gegen denjenigen vor. Das ist das Ziel des Ganzen, ja.
Wobei, da stellt sich ja schon die Frage, wir hatten das ja genau, man müsste ja im Prinzip im vorauseilenden Gehorsam Daten speichern und dann kommen wir doch schon wieder in die nächste Problematik der Vorratsdatenspeicherung, die ja nachweislich verfassungswidrig ist oder auch ich bin jetzt keine Juristin, aber in meiner Wahrnehmung eben auch in die DSGVO rein, denn da haben wir ja die Thematik, dass die Freifunker keine Abrechnungszwecke haben, sondern rein altruistisch hier Anschlüsse teilen und auch die Einrichtungen, die Freifunk anbieten. Das heißt, ich darf hier gar keine Daten aufzeichnen. Das ist ja auch nicht einleuchtend aus meiner
Richtig.
Sicht.
Das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass es Richter gibt, die Problematik der Vorratsdatenspeicherung nicht kennen und dass sie, naja, also dass auch diese ganze Problematik so sehr ins Private rein verlagern. Vielleicht sind sie der Meinung, dass die Datenschutzgrundverordnung dann eben generell nicht anwendbar ist. Also für Freifunker natürlich, aber im Privaten, es gibt ja private Konstellationen, wo die Datenschutzgrundverordnung nicht anwendbar ist. Ich versuche das immer zu verstehen, was eigentlich die Richter dann da halt machen. Aber natürlich ist auch in der Datenschutzgrundverordnung das Verbot, Daten zu irgendeinem später entstehenden Zweck zu speichern. Und dadurch, dass ja niemand weiß, ob er und wann er abgemahnt wird, ist es halt eine klassische Vorratsdatenspeicherung. Ja, für den Fall, dass eventuell mal irgendwie das geht es alles nicht, aber sie konstruieren eben einen prozessualen Nachteil dadurch. Sie sagen, ja, ihr könnt euch auf eure Rechte berufen. Das war ja auch im Familienbezug so, was durch die einzelnen Instanzen ging, dass ein Anschlussinhaber von ich glaube, es war der Vater, der hatte 3 Kinder und der wusste, wer von den 3 Kindern die Urheberrechtsverletzung begangen hat und hat sich auf den Schutz der Familie bezogen, so dass er nicht also den Streit oder die Auseinandersetzung halt raustragen muss. Und da haben die Richter festgestellt, also auch Bundesverfassungsgericht, dass man sicherlich sich da auf seine Rechte berufen kann, aber dann hat man halt vor Gericht einen prozessualen Nachteil und verliert diesen Fall. Also da war nochmal was Besonderes. Und da bin ich auch auf der Seite der Rechteinhaber, weil der Vater halt wusste, wer das war. Also da, ich finde schon, also man muss da nochmal über die Höhe des Schadensersatzes grundsätzlich sprechen. Ja, aber wenn jetzt jemand die Rechte von einem Dritten verletzt und also das bekannt ist, wer das war, dann finde ich das Ergebnis auch richtig, also ein bisschen holprig dahin zu kommen. Das ist halt natürlich oft in der Juristerei. Aber wenn klar ist, wer das getan hat, dann muss derjenige eben oder der Vater oder so, jedenfalls muss dann auch derjenige die Verantwortung dafür tragen. Aber es darf natürlich nicht, überhaupt nicht so weit gehen, dass jemand Verantwortung für irgendjemanden trägt. Also nur, dass festgestellt wird über eine Dokulierung, also die halt auch irgendwelche Dienstleisteranbieter machen, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, dass aufgrund einer solchen Protokollierung ich da Monatsgehälter bezahlen muss. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich mich mit meinem Umfeld so lange auseinandersetzen, bis ich halt starke Indizien habe, dass jemand konkret anderes diese Urheberrechtsverletzung begangen hat. Das ist eine ganz seltsame Denke.
Bea, wenn wir mal nach vorne raus denken, dann hätte ich da noch wo könnte man jetzt noch, ich meine, im TMG sind wir uns irgendwie einig, da gibt es gar nicht mehr viel zu verbessern. Wo könnte man denn vielleicht noch vom Gesetzgeber her ansetzen? Ich hatte da so, also zwei Punkte, die mich auch umtreiben, ist diese massenhafte Ermittlung und Abgleich von IP-Adressen. Ist das überhaupt so zulässig? Überhaupt, bevor es also überhaupt zu diesen Abmahnungen kommt, und als zweites eben Abmahnung gegen Privatpersonen. So ist ja eigentlich eine Sache, die kommt ja aus einer ganz anderen Rechtsgebiet. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Meinst du, das sind da Ansätze vielleicht?
Also Nummer eins, diese Abmahnungen kommen aus dem Wettbewerbsrecht und da machen die auch Sinn. Das heißt, bevor sich zwei Unternehmen in jahrelange Streitigkeit begeben, sollen sie, also vom Gesetzgeber verpflichtend, sollen sie versuchen, das außerhalb des Gerichts zu klären. Das sieht, also die Folge davon ist zum Beispiel, wenn ich nicht vorher abmahne, also als Unternehmen gegen Unternehmen, und gleich Klage einreiche und die Gegenseite dem Anspruch nachkommt, dann muss ich, obwohl ich gewonnen habe, trotzdem die Prozesskosten bezahlen, die gesamten. Aber wenn ich vorher abmahne und versuche vorher außergerichtlich dieses Problem zu lösen und ich das nicht gelöst bekomme, dann wenn ich gewinne, selbst wenn er das anerkennt, muss trotzdem er, also die Gegenseite, das Verfahren bezahlen. Das ist so der juristische Hintergrund von diesen Abmahnungen. Und dass das im privaten Bereich reingekommen ist, ist natürlich ein Unding, also über diese Urheberrechte, weil nämlich die meisten einfach, also meisten Bürger keinen Anwalt neben sich zu stehen haben. Also bei Unternehmen ist es so. Also Unternehmen haben entweder einen Inhouse-Juristen oder haben halt Kanzleien, mit denen sie zusammenarbeiten. Das heißt, sie haben einen juristischen Background und Private sind meistens überfordert. Und diese Briefe sind auch auf diese Art und Weise formuliert, dass man das erstmal nicht versteht und dass man erstmal also
Angst bekommt. Ja, ne? Auch so. Die machen ja wirklich Angst, weil da auch diese hohen Schadensersatz oder
genau, es wird ja offen gedroht
auch. Eben drin steht. Genau, und dann steht da eben noch, du kannst dich jetzt hier für x 100 Euro irgendwie kurz freikaufen. So. Für was eigentlich nur in den Raum gestellt behauptet
ist. Ja, in den letzten Jahren hat sich das auch so entwickelt, da steht dann so auf der ersten oder zweiten Seite: exakt das ist geschehen. Also man lässt dem anderen gar nicht die Möglichkeit, erstmal das zu prüfen, sondern der wird halt konfrontiert mit hier, wir wissen ganz genau, dass Sie hier Rechtsverletzung begangen haben. Und wenn Sie jetzt nicht den Vergleich mit uns innerhalb der nächsten 7 Tage eingehen, dann wird das teuer für Sie. ungleich teuer, obwohl das ja schon so unglaublich teuer ist. Also das muss man sich vor Augen halten. Es geht halt wirklich einfach um Monatsgehälter. Oder auch Leute, also das ist der Faktor 4 von Sozialleistung, also das Vierfache teilweise von Sozialleistung. Also das ist eigentlich absolut unmöglich. Und ich verstehe diese Richter nicht, warum sie diese große milliardenschwere Industrie auf die, und das ist ja auch international, das sind ja noch nicht mal irgendwie großartig deutsche Unternehmen, sondern die haben halt deutsche Ableger dann hier, aber dass sie diese Milliarden internationale Industrie auf ihre eigenen Bürger loslassen wie wild gewordene Horde, und das ist schon so lange, das ist ja schon seit 2009. Also das ist ja verrückt eigentlich, und die Aufgabe von einem Richter, überhaupt die Aufgabe von einem Rechtsstaat, ist es ja dann genau diejenigen zu schützen, die schwächer sind oder wenigstens einen Interessenausgleich zu finden, aber nichts. Also jetzt.
Da kommen ja noch verschiedene Fragen an der Stelle schon. Also schon diese Höhe der Schadensersatzforderung, die ist ja einfach nie wirklich belegt worden. Ganz im Gegenteil, es gibt Studien, die was ganz anderes sagen. Also das sind völlig über, dass wirklich dieser Schaden beim File-Sharing da entsteht in dieser Höhe, die da behauptet wird, ist eigentlich auch schon widerlegt. Deswegen wurde ja auch mal die Streitwerte, gab es ja auch mal, ne? So eine Deckelung dort an der Stelle eigentlich, die aber scheinbar auch ignoriert
Nur
wird. So
außergerichtlich wird
nächstes
gesagt, die
Unding.
Richter fühlen sich daran nicht
Ja.
gebunden. Also,
Nee, aus irgendeinem Grund nicht.
naja,
Das habe ich ja selbst miterlebt im
genau.
Gerichtssaal,
Sie
ja.
müssen es ja, macht anscheinend sonst keinen Spaß, weiß ich nicht, ich verstehe es alles
Kannst du
nicht.
noch mal gerade sagen, wo die gedeckelt wurde eigentlich,
Im
diese Streitwerte?
Urhebergesetz.
Also das ist ja der. Genau, das war dann eine Novelle, die es da gab, ne?
Außergerichtlich,
Oder ein
genau.
Nachtrag.
Also der auf 1.000 Euro der Unterlassungsanspruch, und vor Gericht ist er dann zum Beispiel hier beim Kammergericht mit lockerer, leichter Feder 15.000 Euro. Beim
Das verstehe ich
ich auch
auch
nicht. Also
nicht,
bei den
warum die das
Amtsgerichten,
ignorieren.
die meisten sind ja beim Amtsgericht anhängig. Das heißt, es ist alles unter 5.000 Euro, auch der Streitwert unter 5.000 Euro. Das heißt, so ein Unterlassungsanspruch wird dann halt mit 1.000 oder 2.000 Euro angenommen. Das Landgericht geht dann, also es kommt dann immer darauf an, wo der Rechteinhaber dann halt Lust hat zu klagen. Oder der Rechteinhaber geht dann halt vor das Landgericht, da sind wir dann schon bei 10.000 Euro, und dann von dort zur Berufung beim Kammergericht 15.000 Euro. Ohne Begründung. Also sie sagen dann, ja, das ist dann üblich im Einzugsbereich vom Kammergericht, was aber nicht stimmt. Bei den meisten Klagen beim Amtsgericht Charlottenburg ist nicht. Find, also diese Dreistigkeit, und
Ist
das kann nicht
doch
kontrolliert
komisch,
werden.
dass sich dann plötzlich der Streitwert ändert. Das finde ich
Jetzt.
jetzt auch rein intellektuell sozusagen schwer zu
Herausfordernd, ja.
verarbeiten. Das war etwas, was eben sozusagen 2000 Euro wert war, plötzlich das Zehnfache
Ja,
wert
was auch
ist,
für
nur
ein
weil es in die nächste
Quatsch. Also
Instanz geht.
so ein
Ja.
beliebiger Film soll, also es geht ja darum, dass das ist ja der Wert der Verpflichtung, einen Film anzubieten für die Rechteinhaber, und zwar in Höhe von 15.000 Euro. Also
Und
was
es
haben
geht
die
ja dann
eigentlich für eine
meistens
Vorstellung, wie das
nur
Internet
um Ausschnitte
funktioniert?
des Films, oder?
Also das zum einen, und zum zweiten, keiner hat eine
Ja.
Reichweite, der überhaupt einen Schaden von 15.000 Euro in die Nähe kommen würde. Schon noch nicht mal von 1.000 Euro. Ich meine, so ein Stream kostet 1,99 Euro. Ich frage mich überhaupt, wie man denken muss, um da überhaupt zum Schadensersatzanspruch von 500 Euro zu kommen.
Wahrscheinlich die potenzielle
Normalerweise. Ich muss eine Sache
Reichweite.
gestehen. Ich
Ja,
muss
aber
auch gestehen, ich kann nicht ganz verstehen, wer überhaupt noch File-Sharing macht, aber okay. Anderes Thema, aber scheinbar gibt es ja Menschen, die das
na, File-Sharing
tun.
machen wir andauernd. Wir schicken immer Dokumente hin und her. Ich arbeite
Nee, ich
den
meinte
ganzen.
von urheberrechtlich geschütztem
Ja,
Material.
sind
Ich kenne das ja
auch.
aus einer Zeit, da gab es noch keine kommerziellen Angebote. Da war das sozusagen, war das so, aber mittlerweile gibt es ja eh diese kommerziellen Angebote, die eben, wie du gerade sagst, auch nicht so teuer sind,
Aber
dass
ich
man
glaube,
sie
das
sich
ist
nicht
auch so ein
leisten könnte.
hausgemachtes Problem, weil es eben inzwischen 5, 6, 7 Angebote gibt. Und wenn man halt bestimmte Vorlieben hat, müsste man inzwischen auch 5, 6, 7 Abos abschließen.
Ja, vermutlich, das stimmt dann auch wieder. Aber na gut, okay, der Bär hat natürlich recht. Bloß, das kommt ja immer nur dann, wenn urheberrechtlich geschütztes Material da angeblich zum Download angeboten wird. Dann kommt natürlich
Na.
das Thema. Ansonsten teilen wir alle Daten jeden Tag, na klar.
Ja, vor allem, ja, das wird da auch immer irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Das Internet besteht ja aus File-Sharing. Und ja, natürlich, das so meiste ist legal und der Entwickler kann überhaupt nicht leben, ohne dass sie halt ein Werkzeug haben, was halt wirklich auch schnell große Datensätze von A nach Z bla bekommen. Also diese tatsächlichen Verhältnisse im Internet sind diesen entscheidenden Richtern da komplett egal. Das verstehe ich.
Dachte ich gerade, wie erfrischend eine Anwältin. Ja, die das erklären kann eigentlich.
Ja,
eigentlich
das können wir.
Mal, genau. Müsstest du denen mal ein paar sozusagen hier
machen wir ja.
Ein paar Weiterbildungen anbieten vielleicht so, unter den Juristen, damit die ein besseres Verständnis für das ganze Netz und dessen Mechaniken sozusagen entwickeln können. Das ist ja auch aufgefallen, ne?
Genau.
Was jetzt würdest du denn davon halten, von der verpflichtenden Weiterbildung, mal so als Idee in den Raum geworfen?
Ja, bitte, bitte. Also das verstehe ich überhaupt nicht, warum sich Richter nicht weiterbilden müssen, warum das, also für uns Anwälte ist das ja verpflichtend. Bei uns gibt es ja durch Richter natürlich auch entwickelten also ein richtiges Haftungsregime. Wenn wir irgendwelche anderen neuen Entwicklungen nicht kennen, und deshalb einen Rechtsstreit für unseren Mandanten verlieren, dann haften wir dafür. Zack, bumm, da wird ja gar nicht großartig diskutiert. Ja. Und aber auf der anderen Seite gibt es für die Richter überhaupt nicht so eine Verpflichtung. Und erschweren kommt noch hinzu, die meisten Anwälte haben sich jetzt spezialisiert, aber die Richter nicht. Die Richter werden ja vom Familienrecht ins Urheberrecht geschickt. Ja, also da ist ja Bäumchen wechselig nicht. Sie kommen dann halt in komplett neue Rechtsgebiete und entscheiden da, ohne dass es wenigstens irgendeine organisierte Einarbeitung in die Fälle gibt. Natürlich muss man auch von einem Richter erwarten, dass er sich in Fälle einarbeiten soll, aber niemand kann sich in alle Rechtsgebiete auf dem aktuellen Stand sein. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Und da muss irgendwie was passieren.
Dafür sind die Richter unabhängig.
Ja, sie sollen ja unabhängig bleiben.
Aber Steht nicht zu erwarten, dass diese Urteile eher so Einzelmeinungen von jetzt hier zwei Richtern sind und dass sie dann von der nächsthöheren Instanz wieder kassiert werden, weil es wurde ja in der ganzen Gesellschaft diskutiert, das Gesetz wurde geändert, um eben genau solche Fälle zu verhindern. Und kann man nicht auch gegen die Herausgabe dieser IP-Adressen wegen so einer Lappalie vorgehen?
Das zweite mache ich gleich, weil dann kann ich auch noch die Frage von Monique beantworten, also den zweiten Teil mit den ganzen Gestattungsbeschlüssen, also die Herausgabe der IP-Adressen. Und davor, im Moment sieht es so aus, als wenn sich das weiterentwickelt, dass der Anschlussinhaber einen Täter finden muss. Also in Berlin ist es ziemlich klare Rechtsprechung jetzt gerade beim Landgericht und beim Kammergericht. Also sie wiederholen diese Rechtsprechung. München war ja schon immer sehr, sehr rechtinhaberfreundlich. Köln hat mich jetzt auch sehr gewundert. Hamburg weiß ich nicht. In Hamburg sitzen aber auch einige Abmahnanwälte. Also es sieht aus meiner Perspektive nicht wie Einzelfälle aus. Sonst wäre ich auch nicht so an die Öffentlichkeit gegangen. Also man kann auch mal Pech haben im Leben, ja. Aber die Unterstützung der Rechteinhaber scheint weiter durch die Richter zu erfolgen. Und die zweite Frage, da habe ich auch schon Bundesverfassungsbeschwerde eingelegt. Und die wurde vom Allgemeinen Register ins Verfahrensregister übergeleitet. Das heißt, es gibt auch ein Gutachten, ein internes, aber die Beschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen und zwar leider ohne Begründung. Da ging es um diese Gestattungsbeschlüsse. Entschuldigung. Die Gestattungsbeschlüsse holen sich die Rechtinhaber, um sich an die Provider wenden zu können, um an die an den Namen und die Adresse des Anschlussinhabers zu kommen. Und da gibt es wieder ein paar Stellschrauben, die nicht juristisch sauber sind. Eine besonders nicht, und zwar die Frage, die ja immer geklärt werden muss, ob derjenige gewerbsmäßig gehandelt hat. Also ob die Privatperson, die über zum Beispiel BitTorrent einen Film für den eigenen Konsum runterlädt, und aufgrund dieses Werkzeugs es automatisch wieder für andere zum zum Runterladen angeboten wird, ob das eine gewerbsmäßige Handlung ist. Und wenn man die Definition sich in anderen Rechtsgebieten anguckt, dann hat das auch immer was damit zu tun, dass man sein Einkommen damit sichert oder zumindest halt Geld macht. Und oder dass es halt wirklich regelmäßig ist, also eine Handlung auf Regelmäßigkeit ausgelegt. Hier reicht das hier im Urheberrecht, sagen die Richter, naja, das liegt am Kommunikationsmittel, das liegt am Internet, weil durch das Internet kann man halt potenziell Millionen von Menschen erreichen und das ist dann gewerbsmäßig.
Oha.
Sportlich.
Ja, das ist steile These, würde ich sagen. Aber jetzt schließt sich auch ein Stück weit der Kreis, wie es dann zu den Abmahnungen, wie die sich dann rechtfertigen, warum die dann angenommen wurden. Ja, also verstehe ich das richtig. Weil hier also dieses Gewerbliche unterstellt wird, ist es dann auch okay, eine Abmahnung zu schicken? Oder wurde das überhaupt akzeptiert?
Nee, ja, das ist ganz seltsam.
Nee, das hat wiederum nichts miteinander zu tun.
Also okay. Es bleibt eine Privatperson.
Es ist schwer zu verstehen, das Konstrukt.
Ja, also die Privatperson bleibt privat, aber sie hat halt da gewerblich gehandelt, weil sie dieses Kommunikationsmittel genutzt hat. Aber das ist auch was, also diese Reichweite gibt es einfach nicht. Ja, man erreicht mal so viele Leute, das ist immer noch alles übersichtlich. Etwas anderes natürlich, wenn ich einen Server an sich betreibe.
Ja. Oh, hatten die nicht eigentlich behauptet, als wir uns zuletzt über das Thema Urheberrecht im öffentlichen Diskurs zum Thema Urheberrecht wurde doch zuletzt von den Rechteinhabern auch behauptet, man wolle ja gar nicht gegen Einzelpersonen vorgehen, sondern man zielte nun auf die Plattform ab. Deswegen wird ja eine weitere TNG-Novelle gerade diskutiert, wo wieder irgendwie das Problem reinkommt, dass Provider verantwortlich sein sollen, Host, also in dem Fall Host-Provider, hier abzuschalten? Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, sie versuchen auf mehreren Ebenen das. Ich finde auch alles nicht ein Unrecht. Also natürlich, solange wir das anerkennen, dass es geistiges Eigentum gibt, auch unter Juristen umstritten ist, sehr umstritten ist, aber im Moment ist es herrschende Meinung, dann muss es auch natürlich die Möglichkeit geben, seine Rechte zu schützen. Aber solange diese Abmahnung gegen private Anschlussinhaber vor Gericht funktionieren, solange werden die weiter damit Geld machen. In Addition dazu.
Genau, es ist eine reine Geldmacherei. Ne? Also aber diese Versprechung von wegen, wir konzentrieren uns jetzt auf die Plattform, also das sind wir jetzt hier gerade nicht erfüllt. Und gleichzeitig, ich sag mal, müsste jetzt der Host-Provider, der Access-Provider ja sowieso nicht, der ist haftungsprivilegiert, der Host-Provider ja eigentlich auch, also der die Inhalte da, also lediglich seine Plattform anbietet, der hat ja nichts, zensiert ja natürlich nicht die Inhalte, das ist ja ein hohes Gut, der hätte ja auch ein Problem, ne, wenn der jetzt sperren müsste oder Sperransprüche durchsetzen müsste. Wie siehst du das?
Ja, da müssen wir... Ja, da müssen wir auch diskutieren. Das ist halt ein anderes Thema. Und da ist ja das größte Problem, dass wir keine Software haben, die richtig funktioniert. Also wenn man anfängt zu sperren, ist es ein Overload immer. Also so nach dem jetzigen Stand der Technik, vielleicht entwickelt sich das. Keine Ahnung. Ich bin ja selber nur Juristin. Ich kann mir immer nur angucken, wie der Status quo ist. Ich weiß nicht, was man tatsächlich als Techniker hinbekommt, aber im Moment. Wenn man sperrt, dann sperrt man eben auch viele, viele, viele legale Inhalte.
Genau. Ja, in die Richtung beschäftigt sich tatsächlich ja aber diese neue Telemediengesetz-Novelle, die in der Diskussion ist jetzt auch schon. Ne? Da könnte es ja noch eine weitere Veränderung geben.
Ja, also immer. Wir haben ja einen Bundestag. Ja. Aber das BMWI, was ja für den Teil jetzt verantwortlich war, dass die Abmahnung gegenüber Anschlussinhabern endlich mal aufhört, wird jetzt nicht nochmal tätig. Also da gab es eine Anfrage, wie sie eigentlich diese Urteile sehen, ja, dass die Gerichte den Gesetzeszweck oder den Gesetzeswillen nicht umsetzen, da kam dann sowas von, ja, Richter brauchen immer etwas länger, um neue Gesetze umzusetzen. Und das ist auch ein Zugeständnis. Ich hätte das auch gerne mal in meinem Leben. Sollen Sie mir auch mal sagen, ah ja, Frau Hubrich, ja, ist kein Ding, denken sie noch ein Jahr drüber nach. Dann machen sie es bestimmt richtig
super. Ich brauche auch ein bisschen Zeit, bis ich gelernt habe, dass ich keine Banken überfallen darf. Entschuldigen Sie bitte.
Ja, genau. Oh Mann. Das ist ja wirklich ganz schön, ja, aber was bleibt, also wie geht es jetzt weiter, Bea, nach vorne raus? Wo können wir noch angreifen vielleicht? Also wir haben schon so ein bisschen was andiskutiert, aber vielleicht auch nochmal konkret in den Fällen.
Die Fälle gehen weiter. Dieser Berliner Fall vom Landgericht, der wird am 19.02. verhandelt. Da werden wir wahrscheinlich eh nochmal dazu was veröffentlichen. Die alte Dame, die legt auch Berufung ein und wir haben in anderen Fällen eine Bundesverfassungsgerichtsbeschwerde anhängig, die wir auch versuchen, ein bisschen in der Bevölkerung publik zu machen, sodass darüber diskutiert wird. Also dass halt auch mal das Bundesverfassungsgericht so eine Beschwerde annimmt und sich inhaltlich damit auseinandersetzt, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht auch ausdrücklich gesagt hat, dass es bis jetzt noch nicht darüber entschieden hat, was eigentlich so einem Anschlussinhaber zumutbar ist. Und fleißig werden aber hier werden Urteile von Richtern erlassen, die wirklich sehr weitgehend sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu ausdrücklich noch nicht Stellung genommen. Das heißt, es hat es erkannt und müsste dann jetzt noch, aber naja, also sehr wenig. 1, 2, 3, 4% der Beschwerden werden angenommen. Das ist immer so ein Lottogewinn.
Ich glaube mal, dass Sie das als relevant genug ansehen. Hier dieses Unrecht. Ich kann es, also obwohl der Richter, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, ne, völlig erkannt hat, dass in beiden Fällen, aber speziell im Fall der alten Dame, sie das nun wirklich nicht gewesen sein kann, sie da trotzdem in Haftung zu lassen, ist halt einfach Unrecht. Also wirklich himmelschreiendes Unrecht, sie dann trotzdem zu dieser Zahlung zu verurteilen. Und übrigens, vielleicht lasst mich das hier kurz einflechten, der Förderverein Freie Netzwerke, der hat da ja eine Spendenkampagne aufgesetzt unter Better Place, das noch in den Shownotes zur Unterstützung von der alten Dame, aber auch zur Unterstützung der anderen Fälle oder wenn euch noch weitere Fälle bekannt sind, wo so um das Thema File-Sharing, Freifunk. Es müssen auch nicht nur Freifunker sein, es geht ja auch um generelles Thema. Die meisten Freifunker haben ja ein VPN, aber es geht ja darum, dass wir eben diesen Aufwand nicht mehr betreiben wollen, zukünftig, weil wir Rechtssicherheit haben. Was betrifft ja auch einfach alle anderen, jeder, der nicht technisch versiert ist, das oder die Möglichkeit hat, einen Freifunk zu nutzen an der Stelle, hat ja einfach das Problem. Jeder Kaffeebetreiber, jeder Familienvater, jede öffentliche Institution, jede Bibliothek, es kann ja alle treffen und genau das wollten wir eigentlich geändert haben mit dieser Gesetzesnovelle. Deswegen ist es so gesellschaftlich relevant und es ist auch so ermüdend, wie es ist, dass wir jetzt seit 10 Jahren dieses Thema diskutieren und dafür streiten. Bin ich guter Hoffnung, dass wir das noch hinkriegen. Ja, es ist ja auch wirklich so eine deutsche Besonderheit und so eine, es ist eben immer noch Neuland, ne, an der Stelle.
Ja. Ja. Wir hatten gerade noch eine Frage im Chat. Die hört man im Radio leider nicht. ich verstehe es noch nicht ganz. Hilft die GF im Bereich mit der Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht? Ist da vielleicht die GFF gemeint, die Gesellschaft für Freiheitsrechte oder wie sie hieß?
Vielleicht kurz, das war ja verschiedentlich sozusagen, gab es den Tipp, ob uns die GFF, diese Gesellschaft für Freiheitsrechte hier, sind ja sehr bekannt in der netzpolitischen Szene, da unterstützen könnte bei diesen Aktivitäten. Bea, magst du? Genau.
Ich hoffe, ich bin mit Julia Reder in Kontakt und wir treffen uns jetzt auch wieder am Donnerstag diese Woche. Und ich hoffe, also sieht gerade gut aus, aber man weiß ja mal nicht, wie das. Also ich hoffe und sieht aus. Mehr kann ich auch nicht sagen.
Genau. Also den Teil der Prozesskosten, den deckt der Förderverein Freie Netzwerke, und in dem juristischen Teil, genau, hoffen wir, dass das mit der GFF Unterstützung. Wir sind dran.
Ja, die GFF könnte nämlich auch dafür sorgen, dass viel mehr, also vor allem Julia Rieder, könnte dafür sorgen, dass viel mehr Menschen davon Kenntnis erlangen, weil es sind ja auch einfach wahnsinnig viele Menschen davon betroffen. Also es werden jeden Tag ja Tausende von Anschlussinhabern abgemahnt. Und die einzige Lobby, die diese Menschen haben, ist auch Freifunk. Winkel sehr viel Sinn, wenn wir diesen Weg gehen. Weil ich will nicht in 5 Jahren in einer Gesellschaft leben, wo das normal ist, dass der in einer Familie oder in einer Wohngemeinschaft oder was, wenn Leute zusammenarbeiten oder Kaffee trinken gehen oder so, dass es halt Eigen immer gibt, die ganze Kommunikation mit überwacht. Also
es wird dann oder ein bisschen wie in Corona-Zeiten ins Restaurant gehen, wo man auch Namen und Adresse hinterlassen muss.
Na, viel schlimmer. Viel, viel schlimmer.
Ja, das ist dystopisch.
Ist ja gar nicht miteinander zu vergleichen.
Finde ich, ja, absolut dystopisch.
Also mit wem ich kommuniziere, welche Inhalte ich, also es geht ja, also es sind ja nicht nur die Metadaten, sondern es geht ja darum, wer welche, also konkreten Daten mit jemand anderem ausgetauscht hat, ob die dann urheberrechtlich geschützt waren. Oder beziehungsweise.
Ja, also ich kann das technisch gar nicht, ehrlich gesagt, obwohl diese Behauptung gab es ja auch nicht. Ich bin Freifunkerin der ersten Stunde und ich könnte das nicht, abgesehen davon, dass ich es auch niemals machen würde.
Ich würde es auch nicht machen. Ich weiß auch nicht, wie das dann aussieht. Dann ist man plötzlich, gehört man zu den Ungehorsam. Ich verstehe das alles nicht, was die Richter sich da eigentlich vorstellen, wie das umgesetzt werden soll, diese Urteile.
Ich glaube, die haben nämlich genau keine Vorstellung davon. Deswegen, ich bin schwer für die Weiterbildung, für die verpflichtende Weiterbildung der Landrichterinnen.
Ja. Also können wir zusammenfassend sagen, was wir tun können. Ist erstmal auf gesetzgeberischer Ebene gar nicht so viel, weil die Voraussetzungen geschaffen sind. Wir müssen uns weiterhin juristisch wehren und aktuell führt an VPN wahrscheinlich erstmal keinen Weg vorbei so richtig.
Ja, also für die einen haben, den würde ich jetzt nicht empfehlen, den abzuschalten. Aber wie gesagt, es geht ja eben gerade auch nicht nur um die Freifunkerinnen, sondern eben auch um die eben keinen Freifunk nutzen. Und für uns einfach um diese Kosten und den Aufwand. Weißt du, mein Ehrenamt sollte eigentlich, also für mich persönlich kann ich ja nicht sprechen, sollte eigentlich nie darauf bestehen, VPN-Service zu betreiben, weil es eine schlechte Rechtsprechung in Deutschland gibt. Meine Idee war eine andere. Ja, von freien Netzen, Kommunikation, Services, Anwendung, Experimentieren mit Technik, Bildung, Menschen, Selbsthilfe zu Selbsthilfe, das war irgendwie meine Idee von meinem Freifunk-Ehrenamt und mich juristisch auseinanderzusetzen und hier so ein VPN zu betreiben.
Ja, ja. Und wir waren ja auch schon ganz guter Dinge, dass wir diese Gefahr beseitigt haben.
Ja, ist schon schlimm, wenn das dann darauf sich reduziert, ja.
Ja.
Gut. Mehr bleibt nicht zu sagen, oder gibt es noch Fragen im Chat?
Hier gibt es aktuell keine Fragen im Chat. Ich weiß nicht, ob die Runde noch Fragen hat, ob Bea noch etwas loswerden möchte.
Nicht, inhaltlich nicht. Ich glaube, wir haben ganz schön viel besprochen. Ich freue mich einfach wahnsinnig über die Unterstützung und meine Mandanten freuen sich auch über die Unterstützung. Und, toll wäre das, wenn wir die Möglichkeit hätten, noch mehr Urteile Entschuldigung, hier, ich habe dann die Ansage. Hier. Genau, wenn wir vielleicht, wenn ein paar Hörer uns noch Urteile zuschicken könnten, also natürlich anonymisiert, wenn die, aber ich würde gerne mehr Urteile sehen, ja, weil viele eben auch nicht veröffentlicht wurden.
Auch sehr, sehr einfach viele weitere Fälle, meinst du?
Ja, also ja, Fälle, ja, also Urteile würden mich interessieren. Also so aus meiner Perspektive geht es halt steil in diese Richtung, aber vielleicht, also entweder bestätigend oder andere Urteile würde mich einfach interessieren.
Im Chat kam jetzt gerade noch die Frage, der nächste Termin, der wirklich relevant ist vor Gericht, wird dann wahrscheinlich im Februar 2021 sein, den du genannt hattest.
Genau, der 19.02.2021 am Landgericht Berlin in der Littenstraße. Und es wäre super, wenn der Saal voll wäre. Also wenn die Richter auch sehen würden, dass es eine Bedeutung hat, über was sie da urteilen. Dass es nicht einfach so im Hinterkämmerchen passiert, sondern dass eben es viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren, was da passiert.
Das ist der Fall der alten Dame.
Nee, der wäre, es wird am Landgericht Köln und da ist Berufung noch nicht eingelegt, aber wird aber eingelegt. Nee, das ist der Fall mit den 250.000 Unterlassungserklärungen.
Mit dem Bewohner der WG, der 5 Jahre später erst erfahren hat.
Das auch nicht.
Oh je. Das auch nicht. Es gibt mehr Fälle als gedacht.
Es gibt mehrere Fälle, ja. Entschuldigung für die Verwirrung.
Nee, kein Grund zu entschuldigen. Das ist ja, es gibt ja so viele leider. Also dieser Fall, den du gerade nanntest, der wird wahrscheinlich im verkürzten Berufungsverfahren abgewiesen werden, im 522er Verfahren. Sieht im Moment so aus, wenn wir mal gucken. Und den ich meinte, das ist das Wohnprojekt, wo Warner Brothers eine Unterlassungserklärung von 250.000 haben möchte oder ein halbes Jahr Haft. Für den Fall, dass dieser konkrete Film nochmal angeboten werden sollte. Dann muss auf jeden Fall mein Mandant für immer sein Netz zumachen.
Und 250.000, um es nochmal zu wiederholen, Euro bezahlen oder ein halbes Jahr Haft?
Genau, also der würde dann halt von der Bildfläche verschwinden. Also eine Viertelmillion, sowas schaffen wir natürlich nicht.
Und für das 20 Sekunden zur Verfügung stellen.
Ja, oder Downloads. Würde auch schon zwei.
Okay. Ja, ich möchte da jetzt nicht tiefer einsteigen, was dieses Strafmaß auch angeht und wo andere Strafmaße nicht im Verhältnis dazu stehen. Mann.
Ja, aus dem Chat kommt noch die Frage, ob auch, ob dir noch andere Anwälte bekannt sind, die da involviert sind, die da mitreden oder auch Mandanten vertreten.
Ich habe noch Hilfe, ja. Und natürlich gibt es sehr, 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 sehr viele Anwälte auf der Seite der Anschlussinhaber und sehr, 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 sehr viele Anwälte verdienen eben auch daran und sehr, 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 sehr viele Vergleiche werden auch gemacht. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil aus mir echt unverständlichen Gründen so viele Juristen eben damit zwar beschäftigt sind, aber halt das akzeptieren, diese Rechtsprechung, weil halt beide Seiten eben ihre Anwälte bezahlen müssen.
Auch die Verteidigeranwälte sozusagen, die einfach nur auf den Tisch kriegen, verdienen ja dran, dann ihre Mandanten zu beraten und sie zu ihnen dann zuzuraten, diese Vergleiche direkt anzunehmen. Ne?
Ja, ich war ja mit dabei, als der Abmahnbeantworter online gestellt wurde und da habe ich gelernt, dass die meiste Kritik von Anwälten kommt, die Anschlussinhaber verteidigen.
Verrückt. Also
ja, das das hat mich ein bisschen erschreckt, aber das sind halt auch ihre Freunde. Das hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm, aber da kriege ich sehr viel Kritik von dieser Seite meiner Kollegin.
Abmahnbeantworter, der funktioniert ja dann vor den heutigen neuen Gesetzeslage so jetzt erstmal nicht mehr. Wir werden ihn trotzdem verlinken aus historischen Gründen. Aber das war ja so die Idee, wenn es massenhaft sozusagen Abmahnung verschickt werden, dann kann man auch massenhaft mit einer Standardantwort, mit so Textbausteinen antworten, weil es eigentlich immer wieder dasselbe ist. Wir waren ja sogar in der Lage, die Anwaltskanzleien schon auswählbar zu machen, weil so die gleiche Handvoll immer ist, die man verschickt.
Ja, das war lustig.
Typischen Kanzleien, ja.
Aber darf ich da nochmal das kurz korrigieren? Also nach der Rechtslage funktioniert natürlich der Abmahnbeantworter besser als zuvor sogar noch.
Aha, kannst du es nochmal erklären?
Weil die Störerhaftung ja weg ist. Aber was halt die Gerichte da draus machen, tatsächlich ist schwierig. Und der Abmahnbeantworter ist vorwiegend dafür da, dass die Leute nicht in Panik geraten, sondern dass die Leute erstmal eine Hilfe haben, um strukturiert auf das zu reagieren, was man von ihnen will. Das heißt, sie können sich ein bisschen Zeit dadurch, können dadurch Zeit gewinnen.
Ja. Okay, du hast vollkommen recht. Natürlich ist es noch das Gleiche. Es geht ja darum, erstmal die Abmahnung zu beantworten. Was mich gedanklich gerade dazu gebracht hat, ist tatsächlich, dass er aber jetzt eine andere Argumentation zieht, aber die hat er hier im ersten Schritt noch nicht zu suchen.
Nee, ist ja, die gleiche.
Das hat ja vorher auch eigentlich besser funktioniert, hatten wir ja auch schon mal gesagt, ne? Nur vor diesem neuen Gesetz wird, also das abzuwehren sozusagen, die Abmahnung hat mit dem Abmahnbeantworter eigentlich sehr gut funktioniert, im Speziellen für Freifunkerinnen auch. Nur das scheint jetzt dann nicht mehr, es scheint dann wieder geklagt zu werden. Vorher konnten wir damit ja Klagen abwenden.
Sind das sind das wieder negative Feststellungsklagen? Wurden da in diesen Fällen bei Funker verklagt?
Es gibt eine negative Feststellungsklage noch und allen anderen Fällen wurden die Freifunker verklagt.
Also das ist auch anders als vorher.
Ja. Ja, wir hatten 2017 die Abmahner so weit, dass sie die Freifunker in Ruhe gelassen haben, ja.
Genau.
Und dann nach der Gesetzesänderung sind sie sehr in die Offensive gegangen. Also nicht nur gegenüber Freifunker, sondern gegenüber alle Privatpersonen. Ich würde auch gerne wissen, wie das AFES jetzt ist.
Was eigentlich absurd ist, ne? Dass, obwohl es eine Klarstellung im Gesetz gab, es dann komplett in die andere Richtung umschlägt und schlimmer als zuvor quasi.
Hallo, grüßt euch. Ich verfolge eure Diskussion schon die ganze Zeit, sehr interessiert. Und ich habe eigentlich was das bestätigt, was die Bea sagt. Ich bin nämlich leider selber als Täter bezichtigt worden. Vor 3 Jahren gab es eine Unterlassungserklärung, die hat der Herr Hechler, Rechtsanwalt, abgewehrt. Und jetzt nach 3 Jahren plötzlich kommt gestern ein Mahnbescheid vom Mahngericht Coburg. Und ich habe es natürlich dem Anwalt mitgeteilt und da wird also sehr deutlich, dass der absolut kein Interesse hat, da mit vor Gericht zu gehen. Also der will jetzt sofort vergleichen. Ne? Also das finde ich bestätigt sehr deutlich, was Bea gesagt hat.
Ja, das ist fürchterlich. Das ist ein Melken der Anschlussinhaber.
Ernst. Ja, du kannst dich ja vielleicht im Nachgang nochmal Kontakt aufnehmen.
Ja, das wäre sehr schön. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, da direkt eine Vertretung zu machen. Da gab es ja mal sowas mit Residenzpflicht oder irgendwas.
Nee, gibt's nicht mehr.
Ah, okay.
Ist vorbei. Das ist schon alt. Stimmt, das gab es ganz früher, gab es mal die Einzugsgebiete der Landgerichte. Aha. Ja, das gibt es jetzt nur noch beim BGH.
Okay. Ja, gerne, sehr gerne.
Okay, dann also nochmal deutlich festgehalten, Abmahnbeantworter nach wie vor relevant. Und wenn ihr euch nicht da ins Boxhorn jagen lassen wollt von überzogenen, unberechtigten Forderungen, dann kann man das im ersten Schritt mal nehmen. Wenn es natürlich dann weiter, wenn da nicht die Ansprüche fallen, ich habe selber mal genutzt, die Ansprüche wurden fallen gelassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man natürlich sich einen Rechtsbeistand holen. Aber da Augen auf, welchen Anwalt ihr beauftragt.
Gut, ich glaube, das war doch ein schönes Schlusswort für die Sendung im Juli 2020. Wir haben epische Sendungslänge erreicht für das Freifunkradio. Und ich würde mich gerne von allen Hörern verabschieden. Vielen Dank an Bea, an Monique für die vielen Redebeiträge.
Sehr gerne.
Ja, danke für die Gelegenheit, das hier zu diskutieren.
Genau, schön. Ich freue mich total über das Interesse an diesen Fällen.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder.
Tschüss.
Tschüss. So, die Aufnahme habe ich gestoppt.